Beginnen soll es mit einem Aufsatz von Wilfried Wolf, der in der soeben erschienenen linken Wirtschaftszeitschrift Lunapark 21 erschienen ist. Er trägt die Überschrift »Die neue Krise und das Imperium der Schande«. Wir stehen inmitten einer neuen weltweiten Krise. Diese begann im Herbst 2019 in China. Anfang Januar 2020 waren die Weltautoproduktion gegenüber dem vorausgegangenen Höchststand bereits um knapp 9%, die Autoindustrie in China um 20%, der Absatz der Elektroautos in China um 30% und die deutsche Industrie um 4% abgeschmiert. Diese neue Krise wurde von Ökonomen wie Robert Shiller und Nouriel Roubini prognostiziert. Sie wurde auch in dieser Zeitschrift, Lunapark 21, seit Ende 2018 vorhergesagt und beschrieben. Die neue Krise begann nach einem 9 Jahre währenden schwächlichen Wirtschaftswachstum. Die Länge des Zyklus 2009 bis 2019 ist weitgehend identisch mit der Länge der Zyklen 1982 bis 1990 und 1990 bis 2000. Unsere Grundaussagen, dass die kapitalistische Weltwirtschaft spätestens seit 1974-75 ihren typisch zyklischen Verlauf nimmt, dass es diese zyklischen Bewegungsformen seit Anfang des 19. Jahrhunderts gibt und dass es lediglich Kriege sind und große Krisen, die diesen zyklischen Verlauf abänderten, bestätigte sich ein weiteres Mal. Dennoch gibt es erneut ein Verwirrspiel bei der Bezeichnung der Krise. Am 2. März erklärte die OECD, die Prognosen für die Weltwirtschaft müssten wegen des Coronavirus und seiner wirtschaftlichen Folgen gesenkt werden. Es liegt auf der Hand, dass bald nur noch von einer Corona-Krise gesprochen wird. Vergleichbares gab es 1974-75. Damals erlebten wir die erste große Krise seit der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933. Da nicht sein durfte, was tatsächlich stattfand, da eine Wiederkehr ordinärer kapitalistischer Krisen von den seit 1948 vorherrschenden Wirtschaftswissenschaftlern geleugnet wurde, war bald der Bösewicht identifiziert. Es waren der Ölpreis respektive die Scheichs, die die Welt ins Chaos gestürzt und die Arbeitslosenzahlen allein in Westdeutschland von 250.000 im Jahresdurchschnitt 1973 auf mehr als 1 Million 1975 hatte hochschnellen lassen. Tatsächlich hatte die OPEC, das OPEC-Kartell, als Reaktion auf den Nahostkrieg die Öllieferungen an den Westen drastisch verknappt. Der Ölpreis hatte sich verdreifacht. Doch bereits damals handelte es sich beim Ölpreis ebenso wie heute beim Coronavirus lediglich um einen Nebenaspekt im Wirtschaftsgeschehen. Für das Publikum aber war der Begriff Ölkrise ideal. Später bemühten sich die Medien bei fast jeder Krise, für diese eine spezifische Erklärung zu drechseln. Da gab es eine Asienkrise, eine Rubelkrise, eine Tequila-Krise, eine IT-Krise und eine Subprime-Krise. Nun also eine Krise, bei der eine Epidemie die Ursache sein soll. Tatsächlich gab es in den letzten 200 Jahren ein Dutzend Epidemien und einige Pandemien ohne größere Rückwirkungen auf die Ökonomie. Die spanische Grippe 1918-19 mit mehr als 25 Millionen Toten und die asiatische Grippe 1957-58 mit bis zu 2 Millionen Toten hatte keine größeren Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Als das Gerede von der vernetzten Weltwirtschaft, von der Bedeutung der Chinesen für den Welttourismusmarkt, von dem stark gestörten Weltflugverkehr und den brachliegenden Containerschiffen, nett und gut. Doch warum bloß stieg in der SARS-Krise die Nachfrage nach Autos drastisch an, insbesondere in China? Und warum bricht sie aktuell ein, erneut insbesondere in China? Weil wir 2002, 2003 Jahre des Aufschwungs nach der überstandenen IT-Krise hatten, beziehungsweise weil wir uns seit Ende 2019 inmitten dieser neuen Krise befinden. Begriffe wie Ölkrise und Corona-Krise werden gewählt, weil man den Menschen eine Erklärung bieten will, die von außen kommt, weil nicht sein darf, was der Fall ist. Wir erleben eine neue, ordinäre, kapitalistische Krise und diese könnte nochmals heftiger als die vorangegangene ausfallen. Denn eines ist in der aktuellen Krise offensichtlich anders als 2008, 2009. Damals begann die Krise mit einem Finanzcrash. Sie mündete erst 2009 in einen Einbruch der materiellen Produktion, unter anderem mit der Pleite der Autoriesen GM und Chrysler. Dieses Mal beginnt die Krise eher klassisch als Überproduktionskrise in der materiellen Produktion. Sie hatte erst Ende Februar die Börsen erfasst und sie wird den Finanzsektor erst noch erfassen. Das macht die Krise besonders bedrohlich. Diese Krise wird vier entscheidende Schauplätze haben, die sich in gefährlicher Wechselwirkung zueinander befinden. Da ist zunächst die zweitgrößte Ökonomie der Welt. Zum ersten Mal wird China nicht mehr als Krisendämpfer wirken. Das Land mit all seinen Stärken, immer noch gibt es die erhebliche staatliche Einflussnahme auf die kapitalistische Ökonomie, und seinen Schwächen, der stark gestiegenen Verschuldung, der großen Immobilienblase, den gewaltigen Schattenbanken, ist eines der Zentren der weltweiten Krise. Sodann wird die Weltautobranche von der neuen Krise besonders betroffen sein. Führende Konzerne in dieser Weltindustrie waren bereits mit Dieselgate angeschlagen. Die Branche als Ganzes befindet sich als Resultat der Klimakrise und des Versuchs einer teilweisen Umstrukturierung hin zu Elektroautos in einer Umbruchphase. Allein in dieser Branche sind aktuell mehr als 1 Million Arbeitsplätze bedroht. Drittens droht eine neue EU-Krise und eine neue Euro-Krise. Die Entwicklung in Italien dürfte hier wichtig werden. Dieses Land befindet sich seit 20 Jahren im Krisenmodus. Die Staatsschuld liegt mit 130% auf Rekordniveau. Die ökonomische Krise wird durch eine politische noch verstärkt. Vor den Türen steht Matteo Salvini. Und schließlich, viertens, dürfte diese Krise auch den Finanzsektor erfassen. Sie kann ihren Ausgang nehmen bei der gewaltigen Immobilienblase in Indien oder bei der angeschlagenen Deutschen Bank oder bei einem argentinischen Staatsbankrott. Sicher ist, dass heute der Finanzsektor vergleichbar labil ist wie vor der letzten großen Krise. Staatliche Auffangprogramme in der Größe, wie es solche 2008, 2009 gab, sind im Rahmen der bestehenden Logik der Wirtschaftspolitiken und der politischen Strukturen nicht mehr zu stemmen. Muss sich das zu einem Weltdebakel entwickeln? Nicht unbedingt. Die Menschen benötigen eigentlich nur ausreichend Nahrung, gute Dächer über den Köpfen, Wärme und Energie. So what? Nahrungsmittel sind ausreichend vorhanden. In den OECD-Staaten wird rund ein Drittel vernichtet. Weltweit stehen als Teil der Immobilienblase mehr als 100 Millionen neu gebaute Wohnungen leer. Auch gibt es genügend Sonne, Wind und Potenziale durch die Gezeiten, um ausreichend Energie und Wärme bereitzustellen. Und dies sogar auf eine Art und Weise, die die Belastung des Klimas massiv reduzieren würde. Wie sagt es Jean Ziegler? Wir leben in einem Imperium der Schande. Deswegen werden diese Schätze nicht gehoben. Deswegen kann diese Krise Massenarbeitslosigkeit und massenhaftes Elend schaffen. Erinnert sei an den Slogan von 2008 und 2009: Wir zahlen nicht für eure Krise. Dieser sollte das vereinigende Band von Gewerkschaftern und Klimabewegung sein, um den Gefahren dieser Krise zu begegnen, einem drohenden Rechtsrutsch entgegenzuwirken und die Möglichkeiten für System Change auszuloten. Soweit Winfried Wolf mit seinem Aufsatz Die neue Krise und das Imperium der Schande in Luna Park 21.